ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, die interessante oder besondere Dinge machen. Ich habe da in der Regel 100 Fragen und einige davon kann ich stellen. Wie zuletzt bei Eishockey-Nationalspieler Marc Michaelis, Desiree Nosbusch oder auch Ina Müller.
Man denkt immer, da kommt die alte Laute hier, die nicht kommt, sondern auftritt so ungefähr. Aber ich bin so gar nicht.
In dieser Folge der Musiker, Rockstar und Autor Marco Wanda.
Talk mit Thees.
Rückblickend kann ich es kaum glauben, den fast religiösen Eifer, den das damals 21-jährige Ich hatte. Ich war Anfang 20 und habe gebrannt in einer Art und Weise für das, was ich getan habe, wie ich danach nie wieder für irgendetwas im Leben brennen konnte. Ich hatte über Monate das Gefühl, dass mir wie in einer endlosen Vision all diese Songs geschickt werden. Also es hat sich nie so angefühlt, als hätte ich sie komponiert, sondern als wären sie immer schon da gewesen. Kränke ein junges Männerego und du schaffst einen Rockstar. Es ist fantastisch. Was man über mich denkt, im Positiven wie im Negativen, ist mir egal. Es gibt genauso viele Menschen, die mich lieben, wie mich hassen. Aber viel mehr Menschen kennen mich gar nicht. Und noch mehr Menschen bin ich scheißegal. Es wird nie wieder eine Band geben aus Österreich, die so einen Erfolg haben wird wie wir.
Marco Wanda ist Sänger, Frontman, Songschreiber einer der erfolgreichsten österreichischen Bands aller Zeiten. Wanda, das ist ja Rock, Pop, Indie, oft angereichert mit einer Prise Wiener Schmäh. Zu den bekanntesten Songs zählen unter anderem Bologna, Bussi Baby, Columbo, 1, 2, 3, 4, Lucia, Auseinandergehen ist schwer und Meine beiden Schwestern. Marco hat jetzt ein Buch geschrieben über die wilden Rock'n'Roll-Jahre mit der Band bisher. Das Buch heißt, dass es uns überhaupt gegeben hat. Er erzählt darin die Geschichte eines Erfolgs, aber er erzählt auch von dem Preis, den man dafür bezahlt. Alkohol und Drogen waren Begleiter, aber letztendlich auch Widersacher. Dieses ist ein besonderes Gespräch. Es hat uns am Ende beiden sehr viel Spaß gemacht, aber es ist auch so eine Art Konfrontation, denn so richtig kamen wir am Anfang nicht zusammen. Von Marcos Seite aus gab es Dinge, die er so etwas missverstanden hat. Dann wiederum hat er mich damit überrascht, dass er offensichtlich nicht konkret über das Buch, das er geschrieben hat, sprechen wollte. Für mich war erstaunlich, dass die wesentlichen Themen dieses Buches irgendwie gar nicht angesprochen werden sollten. Was mich sehr überrascht hat, da er teilweise sehr detailliert und auch wirklich extrem offen in diesem Buch erzählt. Gefühlt geht es in fast jeder Szene um Alkohol und Drogen. Beides hat während der letzten 12 Jahre bei Wanda eine große Rolle gespielt. Für mich sogar eine so große, dass es fast schon wehgetan hat beim Lesen. Und daraus ergeben sich natürlich auch einige unglaublich interessante Fragen. Zum Beispiel, inwiefern Alkohol eine Kreativität bedingt. Das habe ich ihn gefragt, aber so ganz wollte Marco darauf nicht eingehen, wie auch auf so manch anderes. Aber manchmal kann man ganz gut zwischen den Zeilen lesen. Und für ihn war es wichtig, habe ich dann irgendwann gemerkt, es nicht öffentlich ausgesprochen zu haben. Das macht einen großen Unterschied. Wir beide haben auf jeden Fall sehr geschwitzt bei diesem Gespräch, aber ich glaube, ihr werdet ein bisschen Spaß daran haben. Ihr werdet also hören, wie dieses Gespräch sich auch ja so langsam hochschaukelt. Und auf Wunsch von Marco habe ich auch eine Aussage rausgenommen. Auch die hat natürlich dazu beigetragen, dass sich dieses Gespräch so ein wenig konfrontativ entwickelt hat. Es hat am Ende auf jeden Fall etwas sehr Spielerisches bekommen und wurde zu einer kleinen Herausforderung für uns beide, an der wir aber auch beide dann ein bisschen Spaß hatten. Den habt ihr hoffentlich auch ein bisschen.
Ein Podcast von SWR 3.
Marco, herzlich willkommen hier.
Hallo, guten Tag.
Es hat noch gar nicht angefangen. Da will ich bereits, dass es nicht mehr aufhört.
Du hast einen Satz aus meinem Buch zitiert.
Und zwar welchen
tatsächlich,
Satz?
Ja,
den
ja.
letzten Satz.
War falsch zitiert, da wollte ich
ja,
bereits.
Ja, aber das hätte keinen Sinn gegeben. Deswegen ja. musste ich
also,
das
du, also du möchtest jetzt, dass es nicht mehr aufhört. Entschuldige, ich bin noch nicht ganz wach. Okay, guten Morgen.
Ich wollte nur einfach checken, ob du den wiedererkennst, den Satz.
Ja, ja, ich hab, es hat geklingelt. Denn das war der letzte, das darf ich nicht verraten.
Was? Doch.
Wo der Satz im Buch
ist. Ja, aber es ist ja kein... Na, ich glaube, er taucht vorher auch schon mal auf, aber es ist auf jeden Fall auch der letzte Satz, der aber jetzt nichts verrät. Also es ist ja nicht so, dass du einen Thriller
geschrieben
hast.
Ja, aber den letzten Satz verraten, das darf man nicht.
Alles klar,
das können wir nicht machen.
Dann können wir jetzt zurückspulen.
Genau.
So.
Ja, du hast einen Satz aus meinem Buch zitiert.
Marco Wander ist da.
Ich möchte auch nicht, dass es aufhört.
Guten Morgen. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Also schau mir an und sag was Falsches. Auch mit diesem Satz könnten wir starten. So, schön, dass wir hier in Berlin zusammengekommen sind. Das ist ja eine Stadt, die kennst du auch, in der hast du auch eine Zeit lang sogar mal gelebt. Und wir wissen, es war eine Zeit, du auf der Suche nach der großen Kunst. Du wolltest dich auch damals schon als Autor versuchen. Ist jetzt wirklich viele, viele Jahre lange her. Und ich weiß, du hattest in der Zeit keine Freunde und keinen Sex.
Ich kam hier an... Glaube ich, wie so ganz viele. Also damals, Anfang der 2010er Jahre, hat man zumindest in Wien gedacht, es schaffen heißt nach Berlin gehen. Ja. So, das war die Vorstellung davon. Und dann bin ich in Alt-Moabit gelandet und habe gemerkt, hier schaffe ich gar nichts, hier schafft alles nur mich. Und bin dann schnell wieder zurück nach Wien. Ja, aber es war eine lehrreiche Zeit, es war eine interessante Zeit. Ich habe sehr viel... billigen Schnaps getrunken mit sehr alten Menschen.
Du konntest dir nur den billigen damals leisten.
Ja, ich glaube, das war noch eine Zeit, da hat ein Schnaps so 30, 40 Cent gekostet.
Okay.
Und heute unvorstellbar. Und das Bier 1 Euro, aber in Lokalen. Also
ja.
Berlin hat ja schon eine, ist ja, ist jetzt anders, oder? Glaube ich.
Ja, Berlin war auch lange Zeit auch noch dafür bekannt, dass auch das Essen ganz schön günstig ist.
Ja,
aber ich glaube, spätestens seit der Pandemie, aber vorher auch schon, ist das vorbei.
Ja.
Ja, also es war hier immer extrem günstig.
Ich erinnere mich, wenn wir jetzt so in Zahlen schwelgen, damals in Alt-Moabit, da gab es einen türkischen Lebensmittelladen und da hat 500 Gramm Hackfleisch waren 50 Cent.
Ja, Wahnsinn.
Das war nichts, wenn du dir das jetzt vorstellst. Also wilde Zeit, ja.
Ja, wir gehen aber nicht davon aus, dass das sehr qualitativ hochwertiges Hack war.
Naja,
auch damals schon nicht.
Ich bin nicht grün geworden.
Vermute ich mal.
Ich hab's überlebt.
Heute würde ich mal. Du schreibst in diesem Buch auch über natürlich all diese Ereignisse, diese Momente, die deine Songs geprägt haben. Und es gab da wirklich eine Zeit, da möchte man mit dir eigentlich nicht tauschen. Das war ja auch noch bevor die Band gegründet wurde. Da bist du nach Kairo und... hast dort wirklich turbulente Situationen miterlebt, arabischer Frühling und so etwas. War das abzusehen, als du dahin bist?
Also das war zu einem Zeitpunkt, an dem hier kaum mehr berichtet wurde, ja. medial. Deswegen hatte ich eigentlich keine Ahnung, was mich erwartet. Die Revolution war offiziell beendet. Der Tag des Zorns am 28. Februar 2011 lag schon Monate zurück. Also dachte ich eigentlich nicht, dass ich noch in eine Revolution fliege. In was ich geflogen bin, glaube ich, kann man bezeichnen als die Ausläufe einer Revolution oder auch die Desorientierung, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Also eine Revolution ist nur mit ihrer Eruption nicht erledigt, sondern dann ist ja die Frage, wir haben jetzt ein Regime gestürzt, aber was machen wir eigentlich mit dem Land?
Mhm.
Und insofern bin ich in eine zutiefst gespaltene Gesellschaft gereist. Ja, deren Wut aufeinander sich auch täglich entladen hat, eigentlich überall, wo ich war.
Und das vor deinen Augen.
Ja,
dort.
Die ganze Zeit.
Aber du wolltest bleiben. Es könnte ja auch der Gedanke sein, ich bringe meinen Arsch mal in Sicherheit irgendwo und kümmere mich um einen Rückflug.
Ich hatte kein Geld für einen Rückflug. Also ich habe einfach, ich hatte einen Zeitraum, den habe ich gebucht. Und dann musste ich dort bleiben, ja. Aber interessant war eigentlich das Zurück nach Europa kommen nach so einer Erfahrung, weil... ich habe dort gesehen, was quasi die Endstufe einer gespaltenen Gesellschaft ist. Und hier habe ich gesehen, was der Anfang ist.
Mhm.
Und das hat mich all die letzten 10 Jahre immer wieder beschäftigt und beschäftigt mich bis heute und lässt mich die Spaltung in unseren europäischen Gesellschaften sehr ernst nehmen.
Interessanterweise hast du aber auch vor Ort schon gleich angefangen zu schreiben. Musstest du das?
Nicht über das, was ich gesehen habe.
Nee, aber du hast, irgendwas hast du aber geschrieben. Aber du hast Songtexte geschrieben zumindest, ne?
Zwei Songs sind mir dort passiert.
Okay, ja.
Tatsächlich, ja.
Ist es auch so eine Art, einfach um die Dinge zu verarbeiten? Ich muss jetzt meinen Kopf irgendwie anderweitig beschäftigen und etwas machen. Denn es sind ja wirklich auch schlimme Bilder, die du da mitbekommen hast. Also Menschen, die verprügelt wurden, die erschossen wurden. Ich erinnere mich, der eine hatte ein T-Shirt, auf dem vorne Blut war. Und ich weiß nicht mehr, was drauf stand. Es stand noch irgendetwas.
Ja, dazu muss man das Buch lesen.
Ja,
und ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht so detailliert über das sprechen.
Ja.
Das ist vollkommen pietätlos.
Aber diese Reise hat was mit dir gemacht.
Es hat mich einfach nur die Spaltung unserer Gesellschaft deutlicher wahrnehmen lassen. Und ich bin besorgt. Und alles, was ich in meiner Arbeit tue, ist zu versuchen, Brücken zu bauen. Weil im Moment und vor allem in Deutschland haben wir zwei Lager, die ideologisch auch diametral entgegengesetzt denken. Und ein Lager wünscht sich das andere als ungeschehen. Aber das wird nicht laufen. Es wird beide Lager geben.
Ja.
Bis die Welt untergeht, wird es konservative und progressive Denkweisen geben. Das war so, das wird immer so sein. Und wir müssen einen Weg finden, wie wir uns versöhnen, weil ich habe gesehen, wo das hinführt. Ja. Ich wünsche jedem eigentlich diese Erfahrung. Ich wünsche jedem einmal zu sehen, was das heißt, wenn du siehst, wie ein Mensch einen anderen schwer verletzt oder gar umbringt, einfach aufgrund politischer Diskrepanz. Das erscheint dir dann ziemlich unnötig, wenn du das mal gesehen hast.
Ja. Gibt's Lösungen eigentlich für diese Gesellschaft, die immer weiter auseinander driftet? In Amerika sehen wir nochmal, wie man nochmal eine Stufe weiter ist. Siehst du irgendwo einen gesunden Ansatz, wo man sagen könnte, bitte, liebe Leute, lasst uns in diese Richtung gehen.
Oh, das ist so schwer, weil, also, ja, von Grund auf. Also ganz ehrlich, von Grund auf.
Eigentlich kann man es nur managen.
In unserer Identität als Menschen, weil unsere Identität definiert sich durch das Recht haben und das Meinungen verteidigen mit allen Mitteln. Also da bräuchte es ja Gratis-Therapie für alle. Also da müssten ja erstmal alle in Therapie gehen. Da müssten erstmal alle Humanisten werden. Da müssten erstmal alle Mensch werden.
Die PsychologInnen sind jetzt schon zu knapp. Es gibt jetzt schon nicht genug. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. In Deutschland gibt es jetzt schon nicht genug.
Ja, überall. Überall, ne? Zu knapp. Ja. Aber Lösungen. Ich bin Künstler, ich bin Schriftsteller. Alles, was ich sagen kann, ist auf einer luftigen metaphysischen Ebene. Ich kann jetzt sagen, versucht euch zu versöhnen, versucht wieder zu lieben, versucht die Gemeinsamkeiten zwischen euch zu finden und nicht die Unterschiede.
Ja, das ist übrigens einer der wichtigsten
Sätze. Das wird die Welt auch nicht verändern.
Nein,
ja?
Also, es ist aber einer der wichtigsten Sätze unserer Zeit tatsächlich, nach Gemeinsamkeiten zu suchen und nicht nach Unterschieden. Es sind Sätze, die vergessen wir natürlich auch schnell mal. Es ist gut, sie immer mal wieder zu erwähnen. Er ist mir jetzt auch in letzter Zeit ein paar Mal untergekommen, dieser Satz, und der ist gut.
Ja. Er ist wichtig.
Es ist ja wirklich eine extrem schöne Frage, mit der auch du dich dein Leben lang schon beschäftigst und der wir in diesem Buch auch ein bisschen näher kommen. Wann ist ein Künstler produktiv? Das Erste, was sich natürlich einem aufdrängt, ist, Alkohol und Drogen helfen. Hier sitzt übrigens jemandem gegenüber, der noch nie Alkohol getrunken hat.
Gratuliere.
Was machen wir jetzt, wir beide?
Würde ich gerne tauschen.
Würdest du tauschen? Würdest du wirklich?
Ich gebe dir meine letzten 12 Jahre und du mir deine.
Okay, Margot, wirklich. Also es war, teilweise war es so schmerzhaft natürlich zu lesen, welche Rolle Alkohol in deinem Leben, im Leben der ganzen
Nicht nur für mich, im Leben der ganzen Gesellschaft.
Wirklich,
das hat ja mit Künstlern gar nichts
zu tun. Dass ich einfach denke, oh Gott, ich hoffe, er schafft es noch bis zu unserem Gespräch. Also natürlich, du hörst es ja dein Leben lang. Aber es war natürlich krass. Weißt du was, ich habe gezählt, wie oft das Wort Alkohol in dem Buch vorkommt und ich war erstaunt, wie wenig. Ich habe das Gefühl, auf jeder Seite zweimal und insgesamt taucht das Wort Alkohol 35 Mal nur auf.
Ja, das ist eigentlich wenig.
Das ist super wenig, oder?
Ja, ja.
Denn,
aber es ist jetzt kein, Alkoholismus ist kein Phänomen, das auf die Kunstwelt beschränkt ist. Also Alkohol ist etwas, das sich durch unsere ganze Gesellschaft zieht.
Ja.
Ich tue mir schwer, darüber öffentlich zu reden, ehrlich gesagt.
Weil, aber du hast sehr viel darüber geschrieben.
In einer Gesellschaft, die so viel Bier trinkt, wie zum Beispiel in Deutschland, wäre es auch schlicht und ergreifend irrational, den Menschen zu erklären, sie sollten diesen Konsum in Frage stellen. Ja. Ich glaube, das ist ein hoffnungsloses Unterfangen.
Das stimmt.
Also mein Leben hat der Alkohol einfach an einen finsteren Ort geführt irgendwann.
Ja.
Mein Leben.
Definitiv ein finsterer Ort. Aber, und das habe ich dann so diesem Buch entnommen, aber du hast aus dieser Stimmung, aus diesem Zustand heraus auch wahnsinnig viel produziert. Und es ist dieses.
Ich würde sagen, trotz dieses Zustands.
Wirklich?
Also, wer weiß, was ich für wundervolle Musik geschrieben hätte, wenn ich nüchtern gewesen wäre.
Glaubst du das wirklich?
Dass alkoholisiert schreiben heißt, du vergisst die Akkorde am nächsten Tag, du musst alles wieder rekonstruieren, da geht so viel Zeit verloren. Andererseits hast du natürlich so einen unglaublich progressiven Impuls. Klar, der Rausch enthemmt dich. Ja. Aber ich würde eher sagen, dass ich trotz meines Alkoholkonsums Lieder geschrieben habe.
Das hätte ich nicht gedacht. Udo Lindenberg hat ja gesagt irgendwie, naja, ist klar, also angeschickert schreiben und nüchtern gegenlesen. Das war für ihn so das Wichtige. Also im trockenen Zustand schreiben, aber nüchtern gegenlesen. Und dass das Gehirn einfach einen ganz anderen Flow hat unter Einfluss von Substanzen.
Ich weiß es nicht. Ich glaube fast nicht. Dieses Buch habe ich nüchtern geschrieben und das ist die beste Buch? Arbeit meines Lebens. Also
ja, aber es ist nicht so gut wie die ganzen Songtexte, Marco. Also ja. Sorry. Also.
Pussy Baby. Ist auf jeden Fall poetisch. Pussy Baby,
ja. Ja. Okay, also da gibt es schon mal von dir keine eindeutige Antwort, dass dieses Schreiben und Kreativität durch extreme Zustände gefördert wird.
Ich finde es schwierig, weil ich möchte nicht, dass ein 16-jähriger Nachwuchsmusiker dann hört, dass man nur mit dem Einfluss von Alkohol Bologna schreiben kann. Also das glaube ich nämlich einfach nicht.
Und ein anderer Extremzustand ist zum Beispiel verlassen werden. Liebeskummer.
Nummer eins Grund, überhaupt Musiker zu werden.
Sogar Musiker
zu werden. Kränke ein junges Männerego und du schaffst einen Rockstar. Das ist fantastisch.
Hast du mit deiner Musik, deinen Texten wenigstens auch mal eine Frau beeindrucken können? Hat das geklappt? Denn es hat oft genug nicht geklappt, aber hat es auch mal geklappt?
Darüber rede ich nicht. Okay. Aber ich nehme an, ja. Also ja und nein wahrscheinlich.
Ja. Und dennoch ist dieser Zustand des Verlassenswerdens, das ist auf jeden Fall etwas, was auch kreativ sich verarbeiten lässt. Also das sind Songs entstanden, die wären ohne Verlassenwerden eben nicht entstanden. Also das ist schon eine Kraft, die dahinter steckt, oder?
Ich muss dir ehrlich sagen, alles, was ich darüber zu sagen habe, steht in dem Buch und ich glaube, es ist ein Satz. Also ich habe mir über das nicht weiter Gedanken gemacht. Ich weiß nur, dass Heartbreak in der Tradition des Rock'n'Roll eine große Rolle spielt. Also im Kern ist der Rock'n'Roll, das sind ja alles Heartbreak-Songs, Schnulzen. Ja, es geht immer ums Verlassenwerden und Einsamsein.
Bologna hast du gerade erwähnt. Und ich war auch ganz froh zu lesen, dass es Tante Tigarelli ja wirklich gab. Auch das ist eine Tante von dir. Und sie lebte aber nicht irgendwo in einem schönen kleinen italienischen Bergdorf, sondern in Leverkusen. Leverkusen und du habt eine gemeinsame Vergangenheit.
Sie wollte immer zurück.
Das wollte sie.
Sie hat sich in Deutschland gar nicht wohlgefühlt. Sie wollte eigentlich immer nach Italien zurück. Ja. Aber ja, war ihr nicht gegönnt.
Beschreib mal bitte so deine Beziehung zu Tante Ciccarelli in Leverkusen.
Das war die Tochter eines italienischen Einwanderers. In Leverkusen gab es sehr früh schon eine italienische Community, also auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts, ist schon lange her. Ja, eine bescheidene, obwohl der Arbeiterklasse entstammend, eine relativ gebildete Frau. Und irgendwie eine Person als Kind in meinem Umfeld, die mich beeindruckt hat. Ich glaube, jeder hat so eine Person, eine besondere Person in seinem familiären Umfeld. Und das war bei mir diese Tante. Und sie war maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich Gitarre spielen gelernt habe, weil sie war Mandolinenspielerin und hat mir dann immer italienische Volkslieder vorgespielt und gesungen. Und war großartig, hat ganz toll gesungen. Ja.
Was hat sie denn so ausgemacht, weil du sagst, die hat dich so beeinflusst? Allein die Mandoline war es ja sicherlich nicht. Es war ja auch ihre Persönlichkeit.
Das ist einfach die Aura, ja. Also ich war ein Kind, also ich kann jetzt nicht mit den Worten eines Erwachsenen sagen, was mich beeindruckt hat. Um sowas geht es ja auch gar nicht als Kind. Aber sie hat mir zugehört. Ja, die war, mit der konnte ich mich unterhalten.
Das ist dann schon was Besonderes.
Viele Erwachsene speisen dich ja so ab als Kind oder verkinden dich, also behandeln dich als Kind. Aber ich habe das Gefühl, diese Frau hat mich irgendwie schon als Mensch behandelt, als Persönlichkeit und nicht nur als Kind.
Warst du ein relativ sorgloser Junge oder hast du deine Probleme mit dir rumgeschleppt?
Darüber rede ich nicht.
Okay, wo auch ihr Ohr natürlich dann ganz gut war. Was wäre aus dir geworden, wenn der Durchbruch mit der Band nicht geklappt hätte? Was glaubst du?
Das habe ich mich oft gefragt. Aber ich glaube, es war alternativlos. Dieser Lebensentwurf fühlt sich alternativlos an. Mhm. Und mit dieser Einstellung bin ich auch in dieses ganze Lebensprojekt Wander gegangen. Wir alle, also alle Bandmitglieder damals mit Anfang, Mitte 20, haben zusammen entschieden, es wird auf der Straße oder Karriere mit der Musik. Und es gab keinen Plan B. Wir haben uneingeschränkt an uns geglaubt.
Yeah.
Ja. Und ich darf hier sitzen.
Du darfst hier,
15 Jahre später, es ist unglaublich, immer noch. Unglaublich.
Wirklich? Ist das nach all diesen Jahren? Aber man gewöhnt sich doch eigentlich daran, oder? Dass das so funktioniert hat.
Als erste und einzige Rockband in Österreich Musikgeschichte zu schreiben, daran kann man sich nicht gewöhnen. Daran kann man sich nicht gewöhnen. Man kann sich auch nicht daran gewöhnen, dass zehntausende Menschen zu Konzerten kommen und die Songs singen und auch noch so zufrieden und glücklich dabei wirken. Also, dass es auch meaningful ist. Es bedeutet was. Es ist nicht nur Unterhaltung, sondern es passiert was Höheres. Es passiert etwas wie im griechischen Theater. Es ist, du hast das Gefühl, hier reinigen alle ihre Seelen und sowas miterleben zu dürfen. Die wenigsten Bands werden überhaupt bekannt und die allerwenigsten dürfen dann sowas erleben. Etwas vielleicht sogar über die nächsten Jahrzehnte andauerndes. Also, das ist schon für mich ein ewiges Staunen, Teil davon sein zu dürfen.
Ja. Wander oder der Tod? Das ist die Zeile, die du geschrieben hast in deinem Buch. Das war eure Haltung damals.
Ja.
Also, was du gerade gesagt hast, es war einfach bedingungslos.
Wenn man jung ist, kann man sowas auch schnell. Kann man sowas schnell glauben oder denken.
Irgendwann hat euer Manager, Labelchef Rehlmeier, hat irgendwann, und ich meine, das war kurz vor dem dritten Album, es war, glaube ich, kurz vor Niente, hat er euch schon quasi angedroht, ihr seid über dem Zenit. Ich habe mich gefragt, wäre das schlimm gewesen, wenn ihr zu diesem Zeitpunkt über dem Zenit gewesen wäret? Wäre das schlimm? Oder gibt es auch nach dem Zenit ein tolles Leben als Künstler?
Oh, das weiß ich nicht. Aber es tatsächlich haben uns von Anfang an alle immer für tot erklärt. Also es hieß nach dem ersten Album schon, den Erfolg kann nichts mehr wiederholen.
Und der war
dann
auch
hieß
phänomenal.
Es das nach dem zweiten, dann hieß es am dritten. Also es ging ja immer so weiter irgendwie. Mittlerweile sind wir etabliert.
Aber der Zenit liegt hinter euch oder seid ihr noch oben?
Ich habe das alles nie so gemessen.
Ja.
Also das war nie etwas, woran ich mein Lebensglück bemesse. Erfolg, Zahlen, Verkäufe, Zenit, Hype. Also das war mir alles scheißegal. Ich wollte einfach von dem, was ich liebe, leben können und damit Menschen eine Freude machen. Daran bemesse ich Erfolg im Leben, dass das, was man tut, auch einen Beitrag leistet, einen Beitrag für andere.
Wann merkst du, dass es einen Beitrag leistet?
Oh, da reicht ein Blick. Da muss ich nur einmal ins Publikum schauen. Und ganz oft sind es auch die Briefe, die man kriegt, Gespräche, kurze Gespräche auf der Straße.
Mhm.
Dann merke ich es. Und ja, dann merke ich es.
Du hast eine total krasse Schreibphase gehabt im Sommer 2013. Da hast du einen Song nach dem anderen geschrieben, du hast Wochen, du hast Monate lang geschrieben, du hast das Gefühl gehabt oder du hast gespürt, da ist ein Fenster offen. Dieses Fenster würde sich dann irgendwann schließen, möglicherweise. Beschreib mir mal bitte dieses Fenster. Wie hat sich das angefühlt für dich als Künstler?
Entschuldige, bezogen auf was?
Bezogen auf die Songs, die du
auf die geschrieben Songs, die ich
hast.
Geschrieben
der Sommer 2013, da entstand ja ein Knaller nach dem anderen.
Ja.
Waren das die Songs, die dann auf das erste oder schon auf das zweite Album kamen?
Auf beide.
Beide Alben, ne?
Beide Alben.
Beide entstanden ja so zur gleichen Zeit. Ein Jahr später kam dann Album Nummer 2.
Ja.
Dieses Fenster, das offen ist, das wünscht sich jeder Künstler.
Ja.
Wie fühlte sich diese Situation für dich an?
Also rückblickend kann ich es kaum glauben, den fast religiösen Eifer, den das damals 21-jährige ich hatte.
Ja.
Ich war Anfang 20 und habe gebrannt in einer Art und Weise für das, was ich getan habe, wie ich danach nie wieder für irgendetwas im Leben brennen konnte. Ja, deswegen auch die Formulierung. Es war ein Fenster offen und ich habe sofort verstanden, das schließt sich. Man kann nicht glauben, dass einem der liebe Gott so ein Fenster nochmal im Leben schenkt. Also es wurde mir einmal geöffnet. Und obwohl ich Atheist bin, habe ich jetzt vom lieben Gott gesprochen. Und ich glaube, daran merkt man, wie heftig das für mich war. Es war eine religiöse Erfahrung. Ich hatte über Monate das Gefühl, dass mir wie in einer endlosen Vision all diese Songs geschickt werden. Also es hat sich nie so angefühlt, als hätte ich sie komponiert, sondern als wären sie immer schon da gewesen. Bob Dylan hat das über seine Frühphase auch gesagt. Mhm. Da habe ich unlängst ein Interview gesehen. Und sonst glaube ich, bis auf dass wir am selben Tag Geburtstag haben, enden dann auch die Parallelen zwischen mir und Dylan. Und ich und Dylan. Ja.
Dafür haben ich und Jesus am gleichen Tag Geburtstag.
Ah, das ist auch interessant. Wow. Ich hoffe, da enden aber die Parallelen.
Da enden die Parallelen definitiv. Ich trage nicht mal die gleichen Schuhe.
Der hat auf jeden Fall mehr Wein getrunken als du.
Ja, definitiv. Ja,
jedenfalls war das was Religiöses. Das war was Religiöses. Ohne wirklich religiös zu sein, muss ich sagen, das kam einer religiösen Vision am nächsten.
Verzeih mir die Frage. Ich weiß und ich finde das toll, auch ehrlich gesagt, dass du Alkohol auch nicht verherrlichen möchtest, dass du eigentlich auch kein Beispiel sein möchtest. Und Alkohol spielt auch heute nicht mehr die Rolle. Also du trinkst nicht mehr Alkohol viel, ne? Oder überhaupt noch ein bisschen?
Ich trinke keinen Alkohol jetzt. Aber möchte ich nicht.
Nein.
Darüber möchte ich nicht reden.
Nein, ich dachte, du hattest es geschrieben. Deswegen erwähne ich es nur. Ich dachte sogar, ich hätte das in dem Buch
geschrieben,
so
ja,
gelesen.
Aber darüber reden nicht.
Dennoch muss die Frage gestattet sein, dieses Fenster, dieses religiöse Erlebnis, wäre das auch ohne Alkohol möglich gewesen?
Das lässt sich nie beantworten. Hm. Ich werde es nie wissen. Es müsste ein anderer kommen, eine religiöse Erfahrung haben, 2 Nummer-1-Alben schreiben, nüchtern. Wenn das passiert, ist bewiesen, dass es geht.
Dann treffen wir uns wieder zusammen. Ja.
Es gibt also ich würde es mir wünschen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn junge Künstler sich nicht unbedingt das Hirn rausbraten müssen, um kreativ zu sein. Ja, man muss halt aufpassen.
Es gibt eine schöne Szene. Da bist du nach Thailand gefahren und wolltest diesem ganzen Rummel, der natürlich einem Menschen irgendwann zu viel wird, wander überall. Auf der Straße wirst du angesprochen, in den Zeitungen steht dein Name. Da wolltest du einfach mal raus, mal nach Thailand. Du bist dann mit einem Fischer rausgefahren, ihr seid in einen Sturm gekommen, seid aber sozusagen unbeschadet wieder an Land gekommen. Und dann, das schreibst du, dann gehst du am Strand entlang und summst ein Lied vor dir her. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Song das war.
Columbo tatsächlich.
Das war Columbo. Und du summst eine Melodie. Ist das wirklich möglich?
Ja, das habe ich gemeint. Das war damals alles offen.
Eine Melodie erfindet. Denn ExpertInnen sagen, wenn du eine Melodie einfach nur so vor dich hin summst, du glaubst, sie ist erfunden, dass es aber in Wirklichkeit Dinge sind, die du schon mal gehört hast.
Hat die Expertin 14 Mal Platin? Ich glaube nicht.
Naja, komponierst du nicht am Klavier oder an der Gitarre oder so?
Das habe ich gemeint.
Ja,
das war alles eine Zeit, in der ich das Gefühl hatte, ich komponiere das gar nicht mehr. Das wird mir geschickt. Einfach. Ja. Aber ich glaube, wir haben das Thema.
Ja.
Es geht ja in dem Buch. Also in unserem Gespräch hat man jetzt den Eindruck, es würde um solche Dinge in dem Buch gehen, aber das geht es ja eigentlich gar nicht.
Nein.
Also ist der kleinste Teil des Buchs ist eigentlich jetzt der praktische Teil meiner Arbeit sozusagen, sondern eigentlich ist es ein Buch über 14 Lebensjahre und was ich versucht habe zu schreiben, ich wollte den Lesenden die Möglichkeit geben, einfach 14 Jahre durch mein Leben zu spazieren, aber nicht zu nah an mir dran zu sein, so dass sie auch Platz haben für sich. Also weil, wenn wir so über das Buch reden, habe ich das Gefühl, das hätte ein Narzisst geschrieben.
Ach wirklich? Nein. Aber was das Buch natürlich dann, wenn du so willst, auch für alle lesenswert macht, das ist natürlich das Authentische. Das ist jemand, der es auch nicht beschönigt, sondern der einfach sagt, so war es halt. Ein Song vom letzten Album, auch da ist eigentlich ganz interessant, wie der entstanden ist, bei Niemand anders. Den hast du geschrieben in einer Silvesternacht. Da warst du alleine. Hat mich auch überrascht. Wie kam es, dass du...
Aber wir reden jetzt nur über die Entstehung von Songs.
Nee, aber daraus
das fände ich schade.
Okay, aber daraus ergibt sich aber noch ganz viel natürlich.
Ergibt sich daraus viel?
Ja, klar. Na, weil wir lernen ja sehr viel über dich kennen aus den Songs. Oder hast du nicht das Gefühl?
Interessant. Also habe ich mich noch nie gefragt, ob man... Weißt du, es ist komisch. Man schreibt so ein Buch, aber man hat nicht das Gefühl, dass sich überhaupt jemand für einen interessiert.
Aha.
also das ist nicht der Gedanke, wenn man dieses Buch schreibt, sondern man möchte etwas über das Leben erzählen und man ist bemüht, dass die Lesenden die Chance haben, anhand des eigenen Lebens, anhand des Modells meines Lebens etwas über ihr eigenes zu lernen. Mhm. Ja. Dadurch muss ich aber natürlich über mich reden, du hast schon recht.
Ja, ja.
Okay, bitte, dann weiter. Dann reden wir über mich.
Aber okay, aber du magst auch Silvester. Über diese Silvester.
Ich habe das Lied sprechen. Nach einem traurigen Silvester geschrieben.
Also ja. Na klar, sucht man diese Einsamkeit dann auch manchmal. Aber ich finde so, an Silvester, ich hätte gedacht, außer mir gibt es niemanden, der gerne Silvester alleine ist. Ich liebe Silvester alleine.
Du bist ganz alleine.
Ich habe noch Familie, ich habe meine Frau. Ja. Ich hätte aber auch nichts dagegen, alleine zu sein. Aber ich brauche keine Feier an Silvester. Ich
trinke auch keinen Alkohol.
Ich weiß, und da ist schon wieder der halbe Spaß weg. Das sieht
man, du bist einfach zufriedener. Das ist die Wahrheit. Ja.
Weiß ich nicht genau. Was war denn für dich der große Wendepunkt, wo du auch das Gefühl mal hattest, ich möchte wirklich konkret etwas ändern und ich habe jetzt auch die Chance, etwas zu ändern? Wann kam dieser Punkt? Nach Jahren von Exzessen?
Wie gesagt, darüber möchte ich nicht reden. Weißt du, weder in meinen Exzessen noch in meinem Aufhören möchte ich ein Vorbild sein. Also wenn man ein Problem mit Alkoholismus hat, dann muss man zu einem Experten gehen. Dann muss man sich Hilfe suchen.
Ja.
Das ist die einzige Möglichkeit. Aber da werde ich öffentlich nichts dazu sagen.
Wenn andere mit dir gesprochen haben, du erzählst auch von einer Situation, wo hier eure Kollegen vom Bilderbuch und auch Henning von Anne-Marie Kantereit, ihr wart bei einer Preisverleihung, ich weiß nicht mehr, war der 1 Live, glaube ich, Echo, oder haben sie zu dir gesagt, ey, du musst dieses zerstörerische Image da, das ihr euch anlegt, damit musst du aufhören. Wie war es für dich in der Situation? Also, hast du da ein bisschen erkannt oder hast du gedacht, oh, ihr Deppen?
Steht im Buch.
ja, ich weiß, aber da können wir doch mal drüber sprechen, oder nicht?
Ja, steht im Buch, das muss man lesen.
Marco, über was dürfen wir denn sprechen?
Wir werden versuchen. Wir werden einfach schauen.
Nein, aber über was darf er denn mit dir sprechen?
Du kannst mich gerne fragen. Wenn ich nicht darüber reden mag, werde ich es sagen.
Aber was sind die Dinge, über die du dich reden magst?
Wenn ich sie ausspreche, haben wir über sie geredet.
Okay, du willst nichts wiederholen. Auf jeden Fall.
Na, es tut mir leid, aber ich finde, das sind so kleine Sequenzen. Weißt
ja.
du? Für mich, ich habe mein ganzes Buch vor Augen.
Ja.
Da stehen so ganz andere Dinge drin, die so berührend, ehrlich und menschlich sind. Es ist irgendwie so für mich schwierig. Aber das ist ja auch okay. Ist ja, weißt du, du stellst Fragen, ich antworte.
Natürlich.
Und manchmal sage ich nein.
Also es gibt bestimmt viele berührende Momente, auf jeden Fall. An welchem Moment denkst du zum Beispiel, ein Moment, den du auch gerne mit anderen teilen möchtest? Auch ich bin natürlich in einer Situation, dass ich denke, was kann ich ihn fragen und was kann ich ihn nicht fragen? Auch ich habe berührende Momente. Ich denke aber an einen Moment, von dem ich aber weiß, ich darf dich nicht danach fragen. Was jetzt auch wieder so ein bisschen schade ist.
Darf ich dich mal fragen, was hat es denn eigentlich in dir ausgelöst? Also hat das Buch in dir überhaupt was ausgelöst? Und wenn ja, was? Fällt dir dazu was ein? Das würde mich wirklich interessieren.
Also, in mir hat es ausgelöst, ich bin ja nun ein großer Freund der Band.
Ja.
Ich mag ja die Songs. Ich liebe ja diese Songs. Ich liebe auch alle Alben. Und ich fand's krass, mit welcher schöpferischen Wut du rangegangen bist und diese Songs geschrieben hat. Ich war aber auch überrascht, wie viel Rock'n'Roll diese Band gelebt hat. Von der Biografie war mir noch nicht so wahnsinnig viel klar. Ich wusste, ihr seid Rock'n'Roll und ich wusste, ihr trinkt auch viel. Aber ich wusste nicht, wie exzessiv das Leben von Wanda ist. Und das hat mir fast wehgetan beim Lesen.
Mhm.
Einfach zu sehen, wie selbstzerstörerisch ihr eigentlich mit diesem Leben umgegangen seid. Und dann aber der Preis. Oh mein Gott, was sind daraus für Songs entstanden? Was soll ich denn jetzt halten von diesem Lebenswandel, wo ich denke, ey krass, wie kann man sich selbst so zerstören? Und ich fand's erstaunlich. Und am Ende kommen aber diese Songs raus und diese Poesie. Was für eine Poesie, weißt du? Und dann frage ich mich, oh mein Gott, geht das nur mit einem solchen Lebenswandel? Deswegen super interessant deine Aussage. Mich hat's auch interessiert. Und vielleicht wäre es auch nüchtern gegangen. Ich glaube, 90% aller Künstler würden sagen, das ist der Preis. Da öffne ich mir Fenster in meinem Kopf. Das ist der Preis, Leute. Kommt klar, dass wir Exzesse gefeiert haben. Kommt klar, dass wir viel Alkohol getrunken haben. Und natürlich in gewisser Weise, wenn wir drüber schreiben, Alkohol auch irgendwo verherrlichen, was wir aber nicht wollen.
Ja.
Aber Ich glaube, diese Songs wären ohne Alkohol nicht entstanden. Aber ich weiß es nicht.
Ich kann das... Erstens mal danke, das hat mich jetzt sehr berührt, was du gesagt hast. Und zum Thema Rausch und Kunst... Oder sagen wir anders, es muss ja nicht zwingend was mit der Kunst zu tun haben, aber es ist schon eine Tatsache, Resilienz entsteht nicht ohne Schmerz. Und ohne die Tiefpunkte im Leben kann es keine Höhen geben. Insofern, man muss es ja gar nicht unbedingt runterbrechen auf Exzesse als Motivation oder Quelle der Inspiration, sondern ja, ohne Schmerz kann so etwas wahrscheinlich nicht entstehen, weil es einfach ohne Schmerz kein Wachstum gibt. Das ist eine Tatsache, ja. Wenn ich eitle Wonne Sonnenschein geboren werde und alles ist wundervoll, bis ich Mitte 20 bin, ja, abgesehen davon, dass ich glaube, dass es so eine Biografie gar nicht gibt. Ich glaube, jeder Mensch begegnet Schmerz oder einem Hindernis oder einem Tiefschlag so automatisch. Und letzten Endes ist das essentiell, um zu wachsen. Und auch persönlicher Wachstum ist essentiell, um eine derartige Musik zu schreiben. Klar, also ja, wir haben uns nicht mit einem Stock auf den Kopf geschlagen, so lange, bis wir Bologna geschrieben haben, sondern es war schon auch eine feingeistige Arbeit letzten Endes. Ja, ist ja interessant. Also mich hat das ja sehr bewegt.
Was macht das Buch mit einem? Also ich bin dankbar für die Authentizität. Ich bin dankbar dafür, dass du nichts verschweigst. Ich habe auch das Konzept Hotelzimmer zerstören nie verstanden, wenn man es von den Rolling Stones hört.
Es ist so geil,
hört.
Dass du das Konzept nennst, weißt weil du? Das ist es. Es ist ein Konzept.
Ja. Ja, ich habe es nie verstanden und habe aber in einem Satz einen Zugang bekommen, weil du gesagt hast, wir befinden uns auf einer solchen Welle, mit einer solchen Euphorie, nachdem 10.000 Menschen deinen Song gesungen haben. Und dann kommt natürlich der Alkohol dazu, dass du eine Energie entwickelst, die musst du irgendwo loswerden.
Ja, und du merkst, wie du dein Leben verlierst, eigentlich. Du verlierst und verlässt dein Leben, ja. Weil du wirst hochgehalten, auch von deinem Umfeld. Du bist wie ein Alien. Wenn du so einen Erfolg hast, dann beginnen dich alle Menschen, die du kennst und auch liebst, anders wahrzunehmen. Anders mit dir zu sprechen, anders über dich zu denken. Das muss gar nicht negativ sein, das kann sogar positiv sein, aber es ist verwirrend. Und es treibt dich raus aus dem Safe Place. Und ohne Safe Place ist ein Mensch, vor allem mit Anfang 20, verloren einfach. Wir waren verloren, würde ich rückblickend sagen, ja.
Gab's denn diesen Safe Place überhaupt? Oder warst du immer nur auf der Suche?
10 Jahre nicht. Ich war 10 Jahre auf der Suche und ich habe ihn mit viel Arbeit an mir selbst, auch mit Therapie, habe ich ihn gefunden. Ja, aber ich habe ihn 10 Jahre habe ich ihn verlassen.
Das war auch der Eindruck, den ich aus meinem Buch hatte, dass du eigentlich von deinem eigentlichen Leben wirklich überfordert warst. Also aus dir sprach der Wunsch, ich möchte Musik machen und Wander oder der Tod, es gibt nichts anderes. Und wenn ich nur auf der Straße Musik mache, aber dass du eigentlich vom Universum durch das Leben geschubst wurdest, dass du eigentlich gar keine Kontrolle gehabt hast.
Ja, ich konnte ein paar Jahre meines Lebens sicher nicht mehr wie ein Humanist leben. Und einem Humanisten ist ja der freie Wille das Höchste, der Wille des Menschen. Und ich hatte das Gefühl, ich kann mein Leben nicht mehr gestalten. Wie du sagst, ich bin da so, ja, wie so eine Flaschenpost bin ich so über ein Meer halt irgendwie und bin nie an einer Insel angekommen. Ja.
Und seit wann kannst du es?
Ja, ich bin noch dabei, es zu lernen.
Ja.
Aber sagen wir so, es wird besser. Und ich würde generell gern auf die Frage, wie es mir geht, würde ich für alle Zeit gerne immer besser antworten können.
Besser.
Zumindest besser.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es erstrebenswert ist, dass es einem gut geht oder schlecht, aber zumindest besser. Irgendwie. Ja.
Es kommt immer wieder auch das Wort Selbstzweifel vor. Kennen wir natürlich von Künstlern. Ich glaube, dass die Künstler oft mit diesem Begriff kokettieren ein bisschen. Man macht sich also ein bisschen kleiner. Aber ich
es
dir nehme ich die
Künstler
Selbstzweifel
kokettieren
ab.
Mit allem. Ja, es ist ganz schwer zu sagen, mit, ja, was da noch stimmt und was nicht.
Ja, aber du kennst Selbstzweifel. Hast du sie irgendwann einmal ablegen können zwischendurch, bevor sie dich wieder eingeholt haben, bevor sie dich am Kragen wieder gepackt haben?
Ich musste sie mir regelrecht austreiben, aber da waren die Jahre im Underground gut. Also grundsätzlich hatten wir als Band einen großen Vorteil gegenüber Bands, die heute anfangen. Wir hatten 2 Jahre der Entwicklung. Also das ist wie im Fußball. Wir waren nicht sofort in der Barcelona Startelf mit 16 Jahren, sondern wir konnten uns im Underground Testspiele. Für uns waren die Konzerte damals auch sowas wie Testspiele. Also wir haben gewusst, wir müssen uns hier entwickeln. Wir müssen hier lernen, wie man das macht. Und heutzutage passiert gleich der Druck, dass du dich auf Instagram damit zeigst und du musst irgendwie sofort in die Öffentlichkeit. Und das war schon unser Vorteil auch, dass wir uns Zeit nehmen konnten für unsere eigene Entwicklung.
Das Interessante an deinem Leben, glaube ich, rückblickend ist, dass jeder Moment, den du erzählst und vielleicht auch jeder Moment, den du erinnerst, erzählt irgendeine Geschichte. Ich habe das Gefühl, es gibt gar nichts Bedeutungsloses. Selbst wenn du von einem Fotoshoot erzählst und dem Auto im Hintergrund, erzählst du irgendeine Geschichte von diesem Auto, was jetzt aber nicht mehr bewusst in dieses Bild reingebracht wurde, das Auto, sondern das Auto war halt da, hat jemand besorgt. Nein. Aber ich weiß nicht, was war mit dem Auto, weißt du noch? Es war einer der frühen Fotoshoots, das erste oder zweite Album. Irgendwas war mit diesem Mercedes, der da hinten war.
Ja, das ist sehr Triggerwarnung, aber drin ist eine junge Frau verstorben. Ja, das war polizeilich dort abgestellt.
Ach okay, das hatte ich schon wieder vergessen.
Weil da ist eine junge Frau an einer Überdosis Ecstasy gestorben. Und zufälligerweise haben wir dort dieses Foto gemacht.
Aber es zieht sich.
Aber Bedeutung muss nicht alles im Leben haben, glaube ich. Und auch in meinem Leben hat nicht alles Bedeutung. Aber ich habe natürlich beim Schreiben mein Leben auch kuratiert. Ich habe schon geschaut, dass ich Dinge aneinander reihe, die Bedeutung haben. Klar.
Ja. Und trotzdem bist du natürlich als sensibler Künstler immer in der Lage, auch wirklich alles aufzusaugen. Und du nimmst die Dinge ja auch wahr.
Ich habe die ganze Karriere vor allem auch durch die Brille eines Schriftstellers beobachtet. Also um nicht verrückt zu werden. Mir war sehr früh klar, was hier passiert ist, einmalig. Ich wusste auch, es wird niemand darüber schreiben. Ich wusste auch, dass niemand eigentlich den musikgeschichtlichen Aspekt des Ganzen wirklich begreift. Das hat in Österreich, hat das fast niemand begriffen. Heute ist es so ein bisschen so selbstverständlich, dass es uns gibt. Aber wirklich begreifen wird man es erst, wenn wir nicht mehr da sind. Dann wird man verstehen, was das eigentlich war und wie herausragend und wie unwiederholbar. Weil es wird nie wieder eine Band geben aus Österreich, die so einen Erfolg haben wird wie wir. Es wird nie wieder passieren.
Warum nicht?
Das will ich jetzt nicht begründen.
Ist das eine Doktorarbeit?
Ich wollte noch zum Punkt zurück. Und ich musste das alles durch die Brille eines Schriftstellers sehen, um nicht den Verstand zu verlieren. Also ich habe mich auch damit geschützt, indem ich dieses Buch eigentlich 10 Jahre vorgeschrieben habe, wenn du so willst. Ja. Es ist nicht ganz so, dass ich mich einfach hingesetzt habe und dieses Buch geschrieben habe, sondern ich habe schon 10 Jahre Vorarbeit gemacht. Ja.
Wie sehr ist es an dich herangetreten, wenn ihr missverstanden wurdet?
Das hat mich sehr verletzt, jahrelang. Ja. Das hat mich sehr verletzt, weil du bist im Zentrum des Ganzen und du weißt, wie rein und naiv und ehrlich es gemeint ist. Mhm. Und dass es dann teilweise von außen so derartig verfremdet wurde in der Erzählung, auch falsch interpretiert, also schlicht und ergreifend falsch interpretiert. Es gibt keine 2 Meinungen zu der Frage, ob diese Band misogyne Inhalte hatte. Mhm. Also es ist ein Quatsch einfach. Ja, und das hat mich alles verletzt. Ja, es hat mich auch verändert. Es hat mich verändert. Und es hat mich aber auch dazu gebracht, dass es mir egal ist mittlerweile. Ja. Also was man über mich denkt, im Positiven wie im Negativen, ist mir egal. Es gibt genauso viele Menschen, die mich lieben, wie mich hassen. Mhm. Aber viel mehr Menschen kennen mich gar nicht. Und noch mehr Menschen bin ich scheißegal. Also.
Möchtest du letztendlich nur geliebt werden?
Also, ich möchte gar nichts. Grundsätzlich möchte ich von fremden Menschen gar nichts, außer ihr Geld. Das ist alles, was ich möchte.
Du bist wenigstens ehrlich, das wissen wir an dir zu schätzen. Und wenn wir aber von diesen Missverständnissen reden, du sprichst jetzt aber wirklich von dem Song einfach Nimm sie.
Oder nicht mal das, war ja alles.
Denn Nimm sie, wenn du es brauchst.
Man hat uns ja im Gesamten eine misogyne Ästhetik nachgesagt.
Aufgrund dieser ganzen Rock'n'Roll-Ästhetik und ein bisschen natürlich dieses gelebte Machoism.
Genau.
So ein bisschen.
Das wäre ja auch okay, wenn man in diesem Spiel mit Lederjacken, in dieser Inszenierung als junge Halbstarke, wenn man da mit Macho und so, da hätte ich erleben können. Aber misogyn ist schon ein orger Vorwurf. Misogyn ist verdammt heftig und relativiert den Begriff ja auch. Also, wenn das, was wir gemacht haben, misogyn ist, dann relativiert man ja auch misogyne Verbrechen im selben Atemzug. Das ist ja lächerlich. Also, ja, das hat mich verletzt, tatsächlich. Und die Wunde gibt's, muss ich sagen. Ja.
Auch heute?
Die Wunde gibt's.
Ja. Aber liegt das nicht?
Bin mit einem Teil der Underground- und Indie-Szene, aus der diese Vorwürfe zum größten Teil auch kamen, bin ich verfeindet in meinem Herzen. Also, das kann ich nie verzeihen. Ja, tatsächlich. Muss ich sagen.
Kriegst du das auch heute noch zu spüren?
Nein, das ist vorbei. Das ist vorbei. Also das war... Sie haben es versucht. Man wollte uns vernichten. Das ist ihnen eingefallen. Es hat nicht funktioniert. Und daran zeigt sich ja auch, dass nichts dran ist. Weil wo ist es heute? Also wo soll es sein? Wo war es jemals? Ich habe es nie gesehen.
Du gehst sogar so weit zu sagen, dass sie euch vernichten wollten.
Ja,
natürlich. Ist der Rock'n'Roll so ernst?
Ja, der Hass in der Gesellschaft ist verdammt ernst. Ja. Der Neid, die Missgunst.
Ich finde es ja auch ganz interessant, dass man immer so eine Rivalität irgendwie heraufbeschwören möchte zwischen Bands. Geht das vom Boulevard aus, damit die was zum Schreiben haben? Geht das von Fanlagern auf?
Das ist was uraltes Menschliches. Das ist der Mythos. Wir brauchen den Helden, den Antagonist. Wir brauchen Rivalitäten. Und Wander und Bilderbuch, das war ja fast schon eine biblische Rivalität. Ja.
Ganz ehrlich, also ist die Musik nicht einfach viel zu verschieden, als dass man diese Bands auseinander irgendwie dividiert? Ich habe das nie verstanden. Aber
ich habe es ehrlich gesagt auch nicht verstanden, aber ich habe mich mitreißen lassen. Ich war ja schon selber überzeugt, dass wir Todfeinde sind. Das war ja verrückt. Ich glaube, uns allen hängt das bisschen bis heute nach.
Aber
wir verstehen uns gut mittlerweile.
Ihr könnt doch ganz gut miteinander,
und wir treffen
oder?
Uns und wir reden. Und ich glaube, jeder denkt aber, hassen wir uns nicht eigentlich? Spielen wir uns das gerade vor, dass wir uns mögen? Was ist jetzt los? Warum kannst du das so gut spielen? Okay. Also, es war beängstigend echt eine Zeit lang. Ja.
Ich fand ganz interessant, und Marco, ich traue mich nochmal, was aus deinem Buch zu zitieren.
Gerne.
Weißt du, auch wenn ich befürchten muss, dass du mich dafür wieder rund machst.
Wie gesagt, wenn ich über etwas nicht reden will, werde ich es sagen. Das ist kein Problem.
Aber weißt du, was ich wirklich interessant finde? Dass jemand diese Dinge in deinem Buch schreibt und nicht drüber reden möchte. Das ist eigentlich ist das völlig widersprüchlich.
Dazu kann ich auch nichts sagen, weil ich nicht weiß, wie die Kollegen das handhaben.
Empfindest du dich selbst als widersprüchlich? Und Widersprüchlichkeit ist tief im Innern des Menschen verankert.
Ich empfinde alles als widersprüchlich. Ja.
Gut. Ich fand auf jeden Fall sehr schön die Aussage, dass das Poetische im österreichischen Songtexten einen größeren Stellenwert hat als in Deutschland.
Oh.
Was denn? Bin ich ja schon wieder in eine Falle getappt? Ist das schon wieder ein Wespennest, Herr Wander?
Also ich muss dir wirklich sagen, darüber habe ich geschrieben, darüber kann ich nicht sprechen.
Es ist ja nicht dein Ernst, oder?
Das kann ich nicht.
Aber
das muss man lesen. Das,
ach, ist das so?
Das ist ja in meinen Worten jetzt wieder gekäut, ist das ja was ganz anderes.
Okay. Also, okay, aber du
da komme ich gar nicht
hin. Schon,
das ist ja fast, das ist ein essayistischer Teil. Das ist ja fast wie eine Vorlesung.
Okay.
Also da müsstest du mir ein Merkblatt geben, da müsste ich mir eine Stunde vorbereiten, dann könnte ich darüber referieren.
Okay.
Aber das ist nichts, was ich so aus dem FF jetzt reproduzieren kann.
Aber ich darf dich fragen nach einem konkreten Moment, über den du nicht schreibst. Es gibt eine schöne Zeile. Aus meinem Spiegel schaut ein neuer Mann auf mich zurück. Das, so heißt es in Wach geküsst. In diesem Song. Wo stand dieser Spiegel?
Was ist das für eine Frage? Es gab keinen Spiegel. Das ist ein Songtext.
Ich weiß. Aber du schreibst natürlich auch über deine Gefühle und über Dinge. Und ich habe mich gefragt, ob...
Also du meinst jetzt wirklich metaphorisch...
Nein, diesen metaphorischen Moment.
Was dieser Moment war.
Genau. Deswegen. Und ich komme ja auch einfach nur über dieses kleine, konkrete Bild, dich kurz zu verunsichern.
Na, vor allem
und
versuchst
aus der Reserve
du... Ich habe das Gefühl, du möchtest immer wieder gerne über dieses Thema Alkohol sprechen.
Nein,
das
habe ich doch schon längst abgehakt.
Ist das abgehakt?
Ja, aber möchtest du?
Nein,
nö.
Eben nicht.
Nein, nein, nein. Und außerdem, es taucht nur 35 Mal auf in diesem Buch, ja. Was mich wirklich erstaunt.
Ich hätte auch gedacht, das ist mehr.
Ja. Also.
Ich dachte, es geht nur ums Saufen.
Guck mal, jetzt erzählst du das auch wieder schon. Nein, ich weiß auch nicht genau. Und dann habe ich mir überlegt...
Quasi, wo war der eine Moment, der...
Nein, hier gab es diesen Moment.
...in dem Text als Behauptung mein Leben geläutert hätte. Nein, natürlich gab es diesen einen Moment nicht. Ich verstehe die Frage auch nicht, weil für mich ist es zum Teil Science-Fiction, weil es ist ja nur ein Songtext.
Absolut.
Also
und weißt du was? Und ich gehe immer davon aus...
Nicht die Realität, ein Songtext.
Ja, und viele wollen aber keine Songtexte schreiben, in denen einfach nicht der Bezug zu ihnen selbst vorhanden ist. Ich denke als Konsument, aber schreibt uns doch schöne Geschichten, schreibt uns Poesie, macht Musik dazu. Warum muss das immer euer Leben sein? Ich verstehe das gar nicht, aber viele Künstler können nicht, ohne sich selbst darin zu sehen. Das war bei euch auch schon immer anders. Du hast auch von Anfang an von außen gerne auf dich geschaut, ne?
Ja, sagen wir, wahrscheinlich sind auch meine Songtexte irgendwo ein poetisches Selbstporträt, aber es ist natürlich ein bisschen cleverer gemacht, mit mehr Deutungsfreiheit für den Hörer. Ja.
Ihr wollt immer Deutungsfreiheit für Hörer, ne?
Das ist mir ist das ganz wichtig, dass Raum und Platz im Kunstwerk ist für den Betrachter, für den Leser, für den Hörer.
Ja. Dir gestehe ich,
dass der sein eigenes Leben spiegeln kann und etwas über sich lernt. Also das ist mir in meiner Arbeit ganz, ganz wichtig.
Und dir gestehe ich das zu, weil du so konkrete Texte und Bilder auch schreibst. Andere schreiben aber so allgemein und wollen aber nie irgendeinen Bezug zu sich herstellen, ja, aber aus welchem Gefühl entstand das und so. Das soll jeder für sich selber festlegen. Ich hasse diese
Antwort. Reden mir nur nach. Die haben das mal gehört, dass ich das sage und sagen das jetzt auch.
Ja, ich hasse diese Antwort, weil man will sich da irgendwie rausschleichen aus dieser Nummer, ohne irgendwie ernsthaft etwas über seinen Song zu sagen.
Aber es ist schwer. Es ist schwer, über das zu reden. Ja. Und da darf man nicht zu streng mit Künstlern und Künstlerinnen sein, weil... Über das, was man schreibt, zu reden, es ist fast unmöglich, wirklich etwas dazu zu sagen, womit man auch überhaupt selber zufrieden ist. Weil das alles so in so einem transzendenten Zustand passiert und du kommst da nicht mehr zurück. Und ich glaube, darüber reden zu müssen, macht dich nur traurig, dass du dort gar nicht mehr bist. Und es führt dir eben vor Augen, dass du in diesem einen Moment großartig warst und im nächsten nicht mehr. Also das ist schwer. Für einen Künstler ist das, glaube ich, wahnsinnig schwer, darüber zu reden eigentlich. Ja. Unter Kollegen reden wir zum Beispiel gar nicht drüber. Also
ehrlich?
Mit dem Nino aus Wien, wenn wir privat verkehren, wir würden uns nie fragen, was hast du eigentlich da und da gemeint?
Ach ja, aber gut, aber da gibt es natürlich auch andere Themen. Das verstehe ich jetzt auch.
Fußball zum Beispiel.
Fußball. Was ist dein Verein?
Barcelona.
Weißt du was?
Ich bin ein Kühlé.
Aber ehrlich gesagt, ich finde, das ist eine ganz billige Nummer, sich so einen Weltverein aussuchen, der noch nicht mal im eigenen Land
liegt. War ja nicht immer ein Weltverein.
Aber seitdem du Fan bist, war er Weltverein.
Ja, naja, nein. Nein, der große Barca-Aufschwung, das war schon Guardiola. Dieses Barca, auf dem Niveau war Barca vorher nie.
Aber wir gehen schon 15, 16, 17 Jahre zurück, oder nicht?
Ja, wann war Guardiola? 2011 bis 15, 14.
Knapp vor Wanda.
Ja, genau.
Also.
Ja, aber da war ich ja schon Mitte 20. Also es gab ja noch ein Fußballleben davor.
Was war dein Initiationserlebnis?
Aber interessante Perspektive. Ich darf kein Fan von einem erfolgreichen Verein sein. Das ist eigentlich eine ziemlich kleingeistige Punk-Attitüde, finde ich.
Also das ist irgendwie kleingeistig und Punk, das geht zusammen.
Interessant.
Das finde ich aber auch super. Nee, also für mich ist das so ein bisschen
Darfst du aber auch keine Siemens-Waschmaschine kaufen.
Nein, oder? Aber alle kleinen Kinder wollen Bayern-München-Fans sein oder wollten das damals, weil Bayern halt die Besten sind. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Wenn man nicht einfach wenigstens einen konkreten Bezug hat.
Ja, aber Fußball ist doch am schönsten zu betrachten, wenn er gut gespielt wird.
Ja,
ich werde nicht unbedingt Fan einer schlechten Mannschaft freiwillig.
Doch, wenn es deine Mannschaft ist.
Ich verstehe diesen Pathos. Das ist das Problem. Das ist der mir angestammte, in meiner DNA verankerte Stadtverein, aber... Ich habe ein schwieriges Verhältnis zu dieser Mannschaft. Ja, mittlerweile. Also.
Darf ich fragen, warum?
Schwierig.
Ich meine, ein schwieriges Verhältnis haben zu einer Fußballmannschaft. Dafür muss es einen Grund geben.
Das ist jetzt fast schon überhaupt das Persönlichste ja. in diesem ganzen Interview. Darüber kann ich nicht reden.
Das ist nicht dein Ernst.
Nein, darüber kann ich nicht reden.
Okay, du hast irgendwann bei Rapid Wien auf einem Konzert schlecht gemacht.
Man und leidet darauf, einfach.
Und daraufhin hast
man,
du...
Man leidet.
Es ist einfach
und
nur dieses
Leiden. Und
dass
ein echter Fußballfan weiß, was das heißt... Wenn deine Mannschaft eine Durststrecke hat über 20 Jahre, meine Güte, das tut weh.
Alter, ich habe 7 Jahre darüber in der zweiten Liga gerade verbracht. Was soll ich denn
oh Gott,
erst sagen?
Mit wem?
Ja, mit wem? 7 Jahre zweite Liga, welche Mannschaft? HSV.
HSV, oh, das tut mir leid.
Sascha Stanisic zum Beispiel.
Aber es wird wieder bergauf gehen.
Ja?
Ihr kommt zurück.
Ja?
Ihr kommt zurück.
Ja. Dein Wort in wes auch immer Ohr. Aber Sascha Stanisic, der Schriftsteller zum Beispiel, der ist HSV-Fan. Weil er wohnte damals in Heidelberg, die sind ja auch geflüchtet damals und landeten in Heidelberg. Und dann hat ihn aber jemand mitgenommen, einmal zum Spiel des KSC, weil er KSC-Verfan gegen den HSV. Mhm. Und das war für ihn so das Erlebnis schlechthin. Und da sage ich mir, yes, natürlich bist du HSV-Fan. Gibt es etwas Ähnliches aus Barcelona?
Ich habe das allerletzte Klassiko gesehen, in dem Lionel Messi noch gespielt hat.
Mhm.
Es war ein unglaublicher Aufwand, Karten dafür zu kriegen. Ich habe mich monatelang darauf gefreut und ausgegangen ist es 0-0 und es war das erste torlose Klassiko seit 17 Jahren. Ja, das ist meine einzige traurige Barcelona-Stadion-Geschichte.
Ein 0-0, das mich begeistert.
Aber Messi einfach spielen zu sehen, ich bin ja... In der Fraktion, für mich ist es der größte Fußballer aller Zeiten. Über Maradona, über Pelé, dreifach. Mhm. Nicht nur, dass er besser spielt, sondern er ist besser als beide zusammen. Dreimal, um genau zu sein. Und diesen Menschen zu sehen im Stadion, das war auch eine Art religiöse Erfahrung. Und ich habe auch gesehen, was das mit den Menschen um mich herum gemacht hat. Wenn dieser Spieler den Ball gehabt hat, dann haben die Leute seinen Namen geflüstert. Und je näher er dem Tor gekommen ist, desto orgiastischer und lauter wurde das. Und am Ende sind sie dann schon wirklich, er hat zwar kein Tor geschossen, aber die sind schon zum Himmel gefahren. Und er ist sowas wie ihr Messias gewesen. Also das war, da hatte ich das Gefühl, tun vor allem arme Menschen ihr ganzes Leben und all ihr Scheitern alles an ihm festmachen. Und durch ihn reinwaschen wollen. So, das war das Erleben. Unfassbar, diesen Spieler zu sehen.
Interessant, mit welcher Absolutheit du gerade gesagt hast, der ist besser als der.
Ja,
es erinnert mich an ein Gespräch, das mich in den Wahnsinn getrieben hat, als ich nämlich mit 3 Neapolitanern in einem Auto saß, 8 Stunden von Genua nach Neapel. Und sie haben darüber diskutiert, wer der beste Spieler der Welt ist. Ist es Maradona oder ist es Platini? Der war damals auch aktiv in der italienischen Liga.
Und den Vergleich habe ich noch nie erlebt.
Man kann eine Stunde darüber diskutieren.
Ja.
Man kann aber nicht 7 Stunden lang sich anschreien im Auto wegen dieser Frage.
Und oh, kann man.
Nein, das kann man nicht, Marco. Und das war der Moment, als ich wusste, ich bin Deutsch.
Das.
Und ich möchte gerne auch Deutscher bleiben in Zukunft. Und es ist mir egal, wie oft ich in Neapel und in Genua bin. Und ich war auch im Stadion, als Maradona Neapel zur Meisterschaft geschossen hat. Ich war im Stadion.
Du hättest
Stadt
eigentlich damals sagen können, let's end this discussion, it's Franz Beckenbauer.
Ja, der ist es natürlich. Also, wirklich, das hat mich in den absoluten Wahnsinn getrieben.
Für Italiener ist Calcio ist das Leben, Fußball ist das Leben. Ja. Das, ich glaube, die können die ganze Strecke hinstreiten und nochmal zurück. Also das könnte tagelang so gehen.
Marco, es war ein schönes Gespräch.
Ich habe mich sehr gefreut, dass wir von der Literatur sind wir dann zum Wesentlichen, zum Fußball gekommen. Es freut mich sehr.
Es war wirklich ganz anders, ehrlich gesagt, als ich gedacht habe. Aber ich habe unglaublich Spaß daran gehabt, dass du so störrisch warst und nicht über dein Buch reden wolltest. Das fand ich jetzt wirklich interessant. Aber ich fand es auch gut. War es ein bisschen so ein kleines Hin und Her. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Ich habe dich aber, glaube ich, muss ich sagen, durch das Buch besser kennengelernt als durch dieses Gespräch, obwohl es stimmt eigentlich nicht. Wir haben über Fußball gesprochen am Ende und nie erfährt man mehr über jemanden als Fußball. Hast du auch das Gefühl, dass alles auf dieser Welt miteinander, man spricht ja von diesen 5 ominösen Ecken, miteinander verbunden ist? Die Frage ist, Wie beiden sind wir zum Beispiel? Gut, wir haben uns jetzt natürlich getroffen, deswegen kann man sagen, das war schon direkt. Ich fand es nur interessant noch, als du auch geschrieben hast über Columbo, und ich traue mich noch mal, was aus deinem Buch zu zitieren, dass Peter Falk, der diesen Columbo gespielt hat, dass der in Wien lange gewohnt hat und er war befreundet, er hatte keine Affäre, er war befreundet mit einer Künstlerin, Model, habe ihren Namen jetzt vergessen, und am Ende hat sie ihm Zeichnen beigebracht und die haben stundenlang miteinander gezeichnet und du als Schuljunge bist da vorbeigegangen. Was für eine Verbindung, der Song Columbo bis zu dem kleinen Schuljungen. Und in dem Augenblick habe ich mich gefragt, krass, sind wir doch alle mehr miteinander verbunden, als wir denken.
Ja, und die Welt ist viel kleiner, als wir denken.
Ja. Wann hast du das letzte Mal...
Du steigst hier ins Flugzeug und bist in 5 Stunden in Kairo.
Ja.
Das ist verdammt nah eigentlich, ja.
Ist das
gut? Der Ukraine-Krieg ist 2 Grenzen entfernt. Das ist sehr nah.
Vor der Haustür ist der.
Ja, tatsächlich. Und verbunden sind wir sowieso alle. Und man kann aus allem lernen. Also man kann aus Fußball etwas über Musik lernen, aus Musik übers Leben. Mhm. Man kann aus allem lernen, davon bin ich überzeugt. Ja.
Was ich auch mitgenommen habe, dass du auch einer von denjenigen bist, die das Prinzip der Gleichzeitigkeit erkennen und akzeptieren. Es gibt nicht nur gute Zeiten, es gibt nicht nur schlechte Zeiten, es gibt immer nur Zeiten, in denen beides passiert.
Dass du als Deutscher den Widerspruch an sich gerade anerkennst, finde ich großartig.
Ja, der Satz
das ist sehr selten in Deutschland.
Der Satz deines Vaters hat mich halt auch wirklich überzeugt. Oft fallen im Leben die größten Erfolge mit den größten Niederlagen zusammen.
Ja, das ist was, gegen das man sich gerne wehrt, gegen diese tiefe Wahrheit. Aber es ist die Wahrheit.
Man möchte halt immer, dass es nur gut ist. Man strebt halt immer nur nach dem Guten. Aber auch du hast vorhin gesagt, ohne den Schmerz gibt es nicht diese guten Sachen.
Ja.
Klar, ohne Regen wäre uns die Sonne wurscht.
Ja.
Weißt du?
Genau.
Und das sieht man auch in deinem Leben.
Ohne den Tod würden wir gar nicht leben. Oder nur fressen.
Mit dir als Wiener würde ich am liebsten noch Stunden über den Tod sprechen. Du bist selber ja natürlich gebeutelt und hast irgendwann auch mal sozusagen deine Haltung
dazu. Vom Tod habe ich genug.
Vom Tod hast du jetzt einfach genug. Es wäre schön, wenn jetzt erst einmal ein bisschen Ruhe ist. Aber an deiner Geschichte sieht man einfach, dass alles zusammengehört. Und das gibt uns wiederum, diese Geschichte, wo du gefragt hast, was hat es mit dir gemacht, gibt es uns mit. Dieses ist ein Beispiel, ja, wie beides einfach parallel die ganze Zeit existiert. Und wir dürfen auch fröhlich sein, auch wenn die schlimmen Dinge passieren.
Ja.
Dir vielen Dank.
Danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank.
Es war ein schönes Gespräch. Und ich bin ganz ehrlich froh, dass es noch viel Musik geben wird von Wanda, denn wenn man deine Zeilen liest, dann hätte man damit nicht unbedingt rechnen müssen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie du gesund, du sitzt vor mir, du siehst fit aus, du siehst sehr gesund aus und es wundert eine, wie kann ein Körper das alles überleben? Sag's mir, Marco. Ich weiß, es steht nicht in deinem Buch. Wie kann ein Körper das überleben? Wirklich?
Ich glaube nicht, dass jeder Körper das überlebt hätte.
Nicht jeder, ne?
Ich weiß es nicht. Glück.
Ja. Denn, das ist die abschließende Frage, wirst du in Zukunft das Leben weniger herausfordern?
Unbeantwortbar, aber ich möchte mich weiter und weiter verändern. Das ist alles. Ja, ich glaube, in dieser Lebensphase zumindest sehr stark an Veränderung und Entwicklung. Und ich möchte von dort, wo ich war, sehr weit weg. Okay. Also Flucht nach vorne und und dann wieder resümieren. Ich denke mir das Leben in Phasen und Etappen.
Ja, und ich freue mich, wenn es denn persönlich in Zukunft keine Irrfahrten durch den Schnee ohne Führerschein gibt. Wo ich denke, wirklich, jetzt im Ernst?
Das ist sehr lange her. Ja,
das ist sehr lange her und ich glaube, das wird es auch so nicht wieder geben.
Und ich stelle unserem Gespräch jetzt kein Zeugnis aus. Ich sage einfach, ich fand es wirklich schön. Mehr sage ich nicht.
Und ich sage zu dir nur, Marco, wenn du gehst, dann nehme ich mit.
Wohin?
Ja, weiß ich nicht. Hör doch deinen Song nochmal durch. Hör deinen Song nochmal durch, dann weißt du wohin. Dass es uns überhaupt gegeben hat. Weißt du, was ich gemacht habe? Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich lasse dich da neugierig. Ich habe mich mit dem Song auch nochmal beschäftigt, weil du ja diesen Titel gewählt hast. Und ich habe die künstliche Intelligenz eine Antwort schreiben lassen im Wanderstil auf diesen Song. Interessiert dich diese Antwort oder nicht?
Um Gottes Willen.
Also nicht.
Oder nicht.
Oder interessiert es dich, was eine künstliche Intelligenz macht? Interessiert es dich oder nicht?
Also in der Sendung nicht. In der Sendung auf keinen Fall. Wenn es mir off record, gerne. Aber in die Sendung fände ich es furchtbar.
Oder?
Das darf man nicht unterstützen einfach.
Ich habe einen Freund, der ist Schriftsteller.
Das bedroht unmittelbar unsere Arbeitsplätze. Also dafür kann ich nicht öffentlich werben.
Nein, das sollst du nicht. Ideal wäre es gewesen, wenn du jetzt sagen würdest, boah, ist das grottenschlecht. Das macht mir keine Angst. Jetzt gebe ich dir...
Wahrscheinlich verstörend. Es kann auch gut sein. Also
jetzt gebe ich dir noch eine allerletzte Sache mit, was Schauspielerin Verena Altenberger, die du sicherlich kennst.
Kenne ich, ja.
Was sie mir neulich mitgegeben hat für einen Satz. Und zwar, sie sagte, was ihr Mut macht, sind Deepfakes. Und da habe ich erst gedacht, krass, was meinst du das? Dann sagt sie, in Zukunft weiß kein Mensch mehr, was echt ist. Hat es das gegeben, hat es das nicht gegeben. Das Erlebnis der Begegnung, mit eigenen Augen etwas gesehen zu haben, das wird die Währung. Das wird wichtig sein. Nur dann weiß man, es ist wirklich passiert. Und ich finde, das macht für Live-Konzerte zum Beispiel einen ganz großen Unterschied. Ich glaube, Live-Konzerte werden an Bedeutung zunehmen, weil man weiß, es ist passiert. Alles andere ist immer nur, ja, heute schon weiß ich nicht, ist das Bild von der KI, ist das Bild echt? Mich interessiert das Bild schon nicht. Das Echte hat eine Zukunft.
Ich traue mich, die Zukunft gar nicht mehr einzuschätzen auf dem Gebiet. Kann ich nichts dazu sagen. Ja, keine Ahnung. Ich freue mich, hier gewesen zu sein.
Wir haben den Moment gelebt. Wir haben gestritten.
Tausend Dank.
Und uns vertragen. Marco, tausend Dank.
Schönen Tag dir.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hi, this is Ray Garvin. Ich freue mich, euch zu sagen, ich habe einen eigenen Podcast. Ich bin total stolz drauf. Das heißt, the songs you picked for me, da sind drin irgendwie so live unplugged Music, die es nur bei meinem Podcast gibt. Mit unglaublichen Gästen, auch persönliche Gespräche. Wo hört man das? In die ARD Audiothek. Reinklicken und dann anhören. Und es heißt, the songs you picked for me. So, ich freue mich auf euch. Wir hören uns in die ARD Audiothek.